Besonders beachtlich ist das, wenn man sieht, woher Holstein Kiel eigentlich kommt. Die KSV konnte sich nämlich vorher nie nachhaltig in den deutschen Profiligen etablieren. Man pendelte zwischen der dritten und vierten Liga hin und her und schaffte erst 2017 wieder den Aufstieg in die Zweitklassigkeit.
Moin und herzlich willkommen in dieser Folge von Kystery. Mein Name ist Henrik und ich sitze hier mit Stefan und Sarah und wir haben uns in diesem Wintersemester, dem Wintersemester 24-25, im Rahmen eines geschichtswissenschaftlichen Seminars an der Uni Kiel mit dem Fußballverein Holstein Kiel befasst. Und darum soll es auch in diesem Podcast heute gehen. Wir wollen euch den Verein etwas näher bringen. Aber wie beginnt man jetzt diesen Podcast im Jahr 2025 über besagten Verein? Wahrscheinlich ist es erstmal angebracht, Happy Birthday Holstein Kiel zu sagen. Denn dieser Verein wird dieses Jahr 125 Jahre alt. Das lässt sich übrigens auch unschwer am vollen Namen des Kieler Fußballclubs ablesen. Dieser lautet nämlich Kieler Sportvereinigung Holstein von 1900 e.V. Und für die Leute, die nicht unbedingt Fußballfans sind oder vielleicht welche, die es sind, aber sich bisher noch nicht so viel mit Kiel auseinandergesetzt haben, es heißt die KSV, nicht der KSV oder das KSV. In dieser Folge von Kystery soll es also eine kurze Einführung in die Geschichte Holstein Kiels geben. Dieser Verein hat ja in letzter Zeit besondere Prominenz durch den Aufstieg in die erste Bundesliga gewonnen. Meine erste Frage an meinen ersten Gesprächspartner geht in diese Richtung. Aber erstmal, hallo Stefan.
Hallo Henrik.
Ist die jüngste Geschichte der KSV also eine sportliche Erfolgsgeschichte?
Ja, auf jeden Fall. Also Holstein Kiel hat in den letzten Jahren sportlich einen riesigen Sprung nach vorne gemacht. Die letzten Jahre waren super erfolgreich. Natürlich steht da vor allem der Aufstieg im letzten Sommer ganz oben auf der Liste der Erfolge. Und der Aufstieg stellt dann halt vor allem noch eine Zäsur im deutschen Fußball dar. Denn die KSV ist tatsächlich der erste Bundesligist aus Schleswig-Holstein überhaupt. Und das Ganze kann man als Ergebnis jahrelanger erfolgreicher Arbeit bezeichnen. Denn in den Jahren davor hat man nämlich bereits zweimal ganz oben angeklopft, wäre beinahe aufgestiegen. Und hat es nur ganz knapp in der Relegation verpasst, diesen Aufstieg zu schaffen. Das war einmal 2021 gegen Köln und 2018 gegen Wolfsburg. Dort musste man sich zwar geschlagen geben, konnte aber trotzdem eine sportlich positive Entwicklung erkennen. 2021 schmiss man nämlich unter anderem den FC Bayern im Elfmeterschießen aus dem DFB-Pokal und musste sich dann erst im Halbfinale geschlagen geben. 2018, muss man aber auch dazu sagen, wäre der Aufstieg vielleicht auch ein wenig zu früh gekommen. Denn man schafft es erst in der Vorsaison überhaupt, in die zweite Liga aufzusteigen.
Das zeigt einen gesunden Aufstieg der KSV in den letzten knapp 10 Jahren. Man schaffte nicht den Durchmarsch von der dritten in die erste Liga, wie es beispielsweise andere Mannschaften in den vergangenen Jahren geschafft haben. Dafür wären zu nennen zum Beispiel Darmstadt oder der SC Paderborn in den 2010er Jahren, die sich dann nicht nachhaltig in der ersten Liga etablieren konnten und teilweise dann auch wieder absteigen mussten. Und damit hat man hoffentlich ein Fundament geschaffen, um nachhaltig sportlich erfolgreich zu arbeiten und sich auf kurz über lang auch in der ersten Liga zu etablieren.
Jetzt ging es ja hauptsächlich um die Herrenabteilung des Fußballs, der KSV Holstein. Wie sieht es denn bei den Damen aus? Gibt es da vielleicht besondere Sachen zu erwähnen? Weil wenn man vielleicht nicht unbedingt viel von Holstein Kiel gehört hat, ist es vielleicht der klassischen Dynamik des deutschen Fußballs geschuldet, dass man vielleicht noch weniger über den Frauenfußball da gehört hat.
Ja, klar, genau. Nee, Holstein hat auch jetzt seit 2004 schon eine Frauenabteilung und die kann sich sportlich auf jeden Fall auch sehen lassen. Also die Holstein-Damen-Mannschaft konnte lange Jahre in der zweiten Liga mitspielen und momentan spielt man eine gute Rolle in der drittklassigen Regionalliga, ist also jetzt auch auf jeden Fall auf den Sprung, nachhaltig professionell im deutschen Fußballbetrieb vertreten zu sein.
Also man ist hier sozusagen bei beiden geschlechtlichen Sparten in gewisser Weise erfolgreich. Aber wie kann man den Erfolg denn einordnen? Also gibt es da noch wichtige Bezugspunkte, um das vielleicht besser zu verstehen?
Ja, grundsätzlich lässt sich sagen, deswegen machen wir den Podcast ja auch so ein bisschen. Holstein Kiel ist zwar ein Traditionsverein, der aber aufgrund des sportlichen Nichterfolgs der langen Jahre wahrscheinlich in den meisten nicht so ein großer Begriff ist wie andere Traditionsvereine, die jahrelang Bundesliga gespielt haben.
Besonders beachtlich ist das, wenn man sieht, woher Holstein Kiel eigentlich kommt. Die KSV konnte sich nämlich vorher nie nachhaltig in den deutschen Profiligen etablieren. Man pendelte zwischen der dritten und vierten Liga hin und her und schaffte erst 2017 wieder den Aufstieg in die Zweitklassigkeit.
Dabei hätte es aber auch ganz anders kommen können, Denn Holstein hätte sich fast sportlich sogar für die Premierensaison der Bundesliga 1963-64 qualifiziert und wäre somit sogar Gründungsmitglied der Fußball-Bundesliga geworden. Und dann würden wir wahrscheinlich anders über den Verein sprechen, aber hätte. Wir haben jetzt das Jahr 2025. Man befindet sich also auch in einem, ja, in einem doch guten Zustand, würde ich behaupten, hier in Kiel.
Und so sind wir jetzt vielleicht an der Situation, dass wir an der Stelle über den Verein reden können. Vielleicht, wenn früher die Erstklassigkeit gekommen wäre, dann wäre es vielleicht anders gekommen. Und wir würden jetzt vielleicht euch nicht etwas über diesen Verein erzählen. Natürlich ist es dann in gewisser Weise ärgerlich, aber wenn man so möchte, sind sie natürlich spielerisch jetzt dort angekommen, wo sie vielleicht früher hätten sein können. Mir stellt sich noch in gewisser Weise die Frage, wie wirkt sich denn dieser Aufstieg auf die Stadt konkret aus? Also merkt man das in den örtlichen Strukturen irgendwie? Also was bedeutet Holstein Kiel für die Stadt Kiel?
Genau, ja, der Erfolg der KSV wirkt sich schon auf die ganze Stadt aus. Also die Mitgliederzahlen steigen stetig, man sieht immer mehr Leute mit Holsteinstahl auf den Straßen und grundsätzlich ist das Stadion eigentlich immer ausverkauft. Also ich bin zugezogen und gar nicht gebürtig aus Kiel und früher habe ich dann regelmäßig auch echt unkompliziert Tickets bekommen, mal auf so einem Sonntag vor allem. Das ist heute fast unmöglich als Nichtmitglied. Und dementsprechend ist es auch nur logisch, dass der Verein das Stadion in naher Zukunft auf über 20.000 Plätze aufstocken möchte. Und ich glaube, das ist auch der richtige Schritt, wenn man sich anschaut, wo die sportliche Reise hingeht.
Das glaube ich auch. Das Stadion ist ja auch in gewisser Weise ein interessanter Ort, weil im Vergleich zu den Stadien anderer Bundesligisten kann man da ja noch ein, zwei interessante Sachen zu sagen.
Genau, ja, das Holstein-Stadion zeigt auch wieder, wir haben das immer ein bisschen angesprochen, so den Aufstieg der KSV in den letzten Jahren. Das Stadion ist gewachsen über die letzten Jahre. Die Haupttribüne gibt es schon seit den 1950er Jahren und ist damit wirklich super traditionsreich. Und die restlichen Tribünen wurden dann so in einem Prozess in den letzten Jahrzehnten nach und nach dazugebaut bzw. modernisiert, neu erbaut. Und wenn man dann nochmal weiter zurückblickt, erkennt man, dass dass die Ursprünge des Holsteinstadions extrem weit zurückgehen, denn der ursprüngliche Holsteinplatz, der existiert sogar schon seit 1911 und ist damit eine der ältesten und traditionsreichsten Anlagen in Deutschland überhaupt. Und genau, ja, außerdem noch wichtig zu erwähnen ist vielleicht die Tatsache, dass das Holsteinstadion eines der wenigen Stadien im deutschen Profifußball ist, was ganz ohne Hauptsponsor im Namen aufwarten kann. Also da gibt es mittlerweile nicht mehr so viele, die da ohne Sponsor auskommen. Ganz prägnant sind natürlich so Sachen wie die Felddienst Arena, die Allianz Arena, Signal Iduna Park. Das Holsteinstadion kommt da wirklich dann mit einem sehr lokal bezogenen Namen daher, der dann nicht als Bühne eines Sponsors dann noch genutzt wird.
Genau, und das ist dann, wie du ja auch erwähnt, sozusagen ein Monument von noch existierender Geschichte, also sozusagen ein Amalgam aus unterschiedlichen Jahrzehnten der Kieler Fußballgeschichte und auf jeden Fall sehr traditionsreich. Und Tradition ist auch das nächste Stichwort für meine Gesprächspartnerin. Erstmal hallo Sarah.
Hallo.
Wir haben jetzt ja eine Einführung in die jüngste Geschichte gehört, aber wie sieht es denn mit dem Geburtsjahr aus? Wir befinden uns ja gerade in einem Geburtsjahr, 125 Jahre Holstein Kiel. Oder kann man etwas generell zur Anfangszeit sagen? Die KSV ist ja selbst ein Traditionsverein, zumindest bezeichnet sie sich selbst so gerne. Stefan hat das ja auch schon gerade angeführt. Gibt es da vielleicht Personen, die für die Vereinsgeschichte besonders relevant sind?
Ja, auf jeden Fall. Eine prägende Figur in der frühen Vereinsgeschichte war Ernst Möller. 1912 hatte Holstein Kiel mit seinem Tor im Finale gegen den Karlsruher FV zur ersten deutschen Meisterschaft geschossen. Ein ziemlich bedeutender Moment für den Verein. Möller war aber nicht nur für Holstein Kiel wichtig, sondern auch für den deutschen Fußball insgesamt. Er hat 9 Länderspiele für die Nationalmannschaft absolviert und dabei 4 Tore geschossen. Damals galt er als einer der besten Außenstürmer, vor allem wegen seiner Schnelligkeit und Ballkontrolle. Seine Karriere wurde dann durch den Ersten Weltkrieg ziemlich rasch beendet. 1916 ist er mit nur 25 Jahren gefallen. Sein Schicksal steht stellvertretend für viele junge Spieler dieser Zeit, deren Laufbahn abrupt endete. Trotzdem bleibt er bis heute eine bekannte Figur in der Vereinsgeschichte, da er Teil einer Epoche war, die den Fußball und den Verein stark geprägt hat.
Er ist also eine zentrale Person in der Geschichte der KSV. Aber gibt es Beispiele, die vielleicht konkret zeigen, wie der Verein mit diesem wichtigen personellen Referenzpunkt in der eigenen Vereinshistorie umgeht?
Ein besonders eindrucksvolles Beispiel ist die Benennung der Ernst-Möller-Straße. Diese Initiative wurde maßgeblich von der Fangruppe Grupo Ernesto unterstützt, die sich nach Möller benannt hat. Sie hatten das Ziel, sein Andenken im Stadtbild sichtbar zu machen und seine Verdienste für Holstein Kiel zu ehren. Die Entscheidung wurde aber auch durch eine Online-Abstimmung demokratisch legitimiert, was zeigt, dass auch die Öffentlichkeit hinter der Initiative stand. Damit zeigt der Verein deutlich, wie tief er mit seiner Geschichte und seinen Traditionen verwurzelt ist.
Vielen Dank dafür. Magst du das noch einmal sonst ganz kurz einordnen, konkret? Wie ist die Bedeutung oder generell das Bild von Ernst Möller für die KSV heute?
Möller spielt nach wie vor eine zentrale Rolle in der Identität des Vereins. Mit seinem Siegtor im Finale 1912 sicherte er den bislang größten Erfolg der Vereinsgeschichte, die Deutsche Meisterschaft. Dieser Titel bleibt bis heute ein Meilenstein für Holstein Kiel. Möller ist mehr als nur ein sportlicher Held. Er gilt als Symbolfigur für die frühe Bedeutung des Vereins und er ist eine unbelastete Persönlichkeit, die die Tradition und die Wurzeln der KSV repräsentiert. Sein Vermächtnis lebt in der Fangruppe Grupo Ernesto weiter, die ja seinen Namen trägt.
Also ist Ernst Möller für das Narrativ des Vereins ein zentraler Bezugspunkt, da an ihm exemplarisch der frühe sportliche Erfolg festgemacht werden kann. Aber ebenso ist er auch unbelastet, da er natürlich vor Beginn der NS-Herrschaft gestorben ist und dementsprechend zumindest in dem Kontext keine Schuld auf sich geladen hat. Also bietet es sich an, für diesen demokratischen Verein oder für einen Verein in einem demokratischen Land ihn natürlich als Referenzpunkt in der eigenen Vereinsgeschichte vielleicht in gewisser Weise zu heroisieren. Gehen wir aber ein paar Jahrzehnte weiter. Geschichte lässt sich immer schwer erzählen in Deutschland ohne 33 bis 45. Was macht dieser Verein im NS?
Ja, das ist ein schwieriges, aber wichtiges Thema. Wie viele andere Vereine hat sich auch Holstein Kiel früh an das NS-Regime angepasst. Schon 1933 wurde das sogenannte Führerprinzip eingeführt. Ein weiterer Schritt in diese Richtung war dann ab 1934-35 die Einführung eines Dietwarts. Ab 1937 war diese Position dann offiziell Pflicht für alle Vereine.
Wenn ich hier einmal kurz zwischengrätschen darf, denn ich glaube, die meisten wissen wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt, was ein Dietwart ist. Zumindest ich wusste es zu Beginn des Seminars auch nicht unbedingt. Und vielleicht dann im Anschluss auch nochmal ein, zwei Worte zu dem Führerprinzip.
Ja klar, also das Führerprinzip bedeutet, dass alle Entscheidungsbefugnisse auf eine einzelne Person, den Vereinsvorsitzenden, übertragen wurden. Demokratische Strukturen wurden also abgeschafft und es ging vor allem darum, ideologische Kontrolle sicherzustellen. Und der Dietwart, das war eine Art politischer Aufpasser im Verein, der sicherstellen sollte, dass die nationalsozialistische Ideologie auch dort durchgesetzt wurde. Die Vereinsgeschichte in dieser Zeit zeigt ziemlich deutlich, wie Sportvereine durch Anpassung und ideologische Gleichschaltung Teil des NS-Systems wurden. Holstein Kiel ist da keine Ausnahme. Im Gegenteil, der Verein ist in einigen Aspekten sogar besonders früh und aktiv diesen Weg mitgegangen. 1938 übernahm Karl Friese als Vereinsführer die Leitung und machte Holstein Kiel zu einer Art NS-Vorzeigemodell. Aber auch schon vorher gab es ideologische Einflussnahmen. Besonders Hermann Langnes, der bis 1933 die Vereinszeitung prägte und zeitweise NSDAP-Mitglied war, brachte dort bereits nationalsozialistische Inhalte ein. Die Vereinszeitung enthielt kontroverse Schlagzeilen mit klarer NS-Propaganda. Sie betonte die Stärke und den Zusammenhalt des Volkes. Interessanterweise gab es jedoch keine direkten antisemitischen Aussagen. Während der Kriegsjahre wurden 122 Mitglieder zum Kriegsdienst einbezogen. Sogar Pokale des Vereins wurden eingeschmolzen, um daraus Rüstungsgüter herzustellen. Das zeigt, dass Holstein Kiel in dieser Zeit mehr als nur ein Sportverein war. Der Verein stand unter Beobachtung und wurde aktiv in die NS-Propaganda eingebunden. Fußball diente dem Regime als Mittel, um seine Ideologie zu verbreiten und Holstein Kiel war ein Beispiel dafür, wie dieser Sport instrumentalisiert wurde. Trotz dieser politischen Vereinnahmung wurde natürlich weiter Fußball gespielt. Das sogar ziemlich erfolgreich. Bis kurz vor Kriegsende gehörte Holstein Kiel zu den besten Mannschaften im deutschen Fußball. 1942-43 erreichte das Team sogar den dritten Platz in der deutschen Meisterschaft.
Dann schon mal vielen Dank für den Einblick in die Geschichte. Aber wie geht denn der Verein heute mit dieser Vergangenheit um? Gibt es da eine Aufarbeitung? Schweigt man eher? Vielleicht einmal nur eine ganz knappe Einführung. Was macht man heute mit der eigenen Geschichte?
Die Aufarbeitung der NS-Zeit des Vereins ist bisher nur punktuell erfolgt. Es gibt einige historische Aufarbeitungen in den Vereinschroniken, aber eine umfassende Auseinandersetzung oder öffentliche Diskussion hat bisher nicht stattgefunden. Da gäbe es also noch einiges zu tun. Mehr Transparenz und eine aktivere Auseinandersetzung mit den Verstrickungen des Vereins in die NS-Ideologie wären wichtig. So könnte Holstein Kiel Verantwortung übernehmen und daraus Lehren für die Gegenwart ziehen.
Dann auch einmal danke für den Impuls. Und bei uns bleibt es auch dabei. Das wird nicht mehr als ein Impuls, denn wir haben noch eine zweite Gruppe, die sich weiter mit der eigenen Geschichte oder wie man damit zumindest umgeht, befasst haben. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne in der nächsten Folge einmal reinhören. Dort wird sich, wie gesagt, damit etwas umfassender beschäftigt. Wir bedanken uns an der Stelle fürs Zuhören und hoffentlich dann nicht mit uns, aber bis zum nächsten Mal in der nächsten Folge.